Bei uns geht es erstmal um alle drei Disziplinen. Wir haben ja sozusagen als klassisches Wettkampfformat das Seilklettern. Die Disziplin heißt jetzt Lead, cool auf Englisch. Also das Vorschießklettern, wo man mit einem Seil irgendwie in einer Kletterhalle versucht, eine möglichst hohe Höhe zu erreichen in einer Klettertour. Dann haben wir Bouldern. Ich denke, Boulder muss man nicht mehr erklären, wo man es einfach darum geht, möglichst viele Boulder zu klettern. Und als dritte Disziplin haben wir Speed, wo es darum geht, diese 15 Meter Normwand in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren.
Bewegen, integrieren, fördern.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, das Podcast Bewegen, Integrieren, Fördern von der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Heute spreche ich mit Felix Leuert. Felix ist ehrenamtlich tätig als Referent für Leistungssportklettern im DAV Nord, um genauer zu sein im Landesverband Nord für Bergsport vom DAV. DAV natürlich der Deutsche Alpenverein. Hallo Felix.
Hi.
Bevor wir jetzt anfangen, Felix, stell dich doch gerne mal selber vor.
Ja genau, ich bin Felix Leuert, ich bin 34 Jahre alt, ich kletter seit 22 Jahren und habe im Laufe der Zeit ganz viele unterschiedliche Stationen absolviert, habe angefangen als Kind in der Klettergruppe, war ganz lange Zeit im Landeskader als Wettkampf oder als Athlet für Wettkampfklettern, war irgendwann Landestrainer und bin jetzt seit ungefähr 5 Jahren in dem Referat Leistungssport tätig und seit 4 Jahren auch Referent für Leistungssport.
Das hört sich nach einer ganzen Menge Erfahrung auf jeden Fall im Klettern an. Bevor wir jetzt wirklich ins Leistungsklettern einsteigen und in den Landesverband und in unser Folgenthema, nämlich Erfolgssicherung, oder erstmal reden wir natürlich, wie ihr überhaupt zum erfolgreich geworden seid. Erklär uns einmal die Deutsche Alpenvereinstruktur, denn ich habe mich da ja eingelesen als Vorbereitung für den Podcast hier und ich fand es nicht ganz einfach, den Deutschen Alpenverein dann zu trennen von den einzelnen Sektionen, dann zu trennen von der zusammengefassten Region Nord und dann ja auch noch zu trennen, das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, vom Landesverband Nord für Bergsport, für den du ja als Referent tätig bist.
Genau, das ist immer ein spannendes Thema und das führt häufig zu Verwirrung, denn bei uns ist der Spitzenfachverband der Deutsche Alpenverein, der heißt einfach Deutscher Alpenverein e.V. und das kann man jetzt vergleichen zum Beispiel mit dem Deutschen Turnerbund. Und die nächste Ebene wäre sowas wie die Landesverbände. Die gibt es in Bayern, gibt es einen, in Baden-Württemberg gibt es schon wieder zwei. Also es wird da auch schon kompliziert. Und in Norddeutschland ist es ganz besonders, es gibt einen Landesverband, der Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zusammenfasst. Das ist ja wie so der Niedersächsische Turnerbund, dann so eine vergleichbare Ebene. Und auf der Vereinsebene gibt es die sogenannten Sektionen. Alle Vereine im Deutschen Alpenverein werden erstmal als Sektion verstanden und auch so angesprochen. Und in der Regel gibt es in jeder großen Stadt eine Sektion. Manchen Städten, wie zum Beispiel in Hannover, gibt es auch mal zwei. Aber der Regelfall ist, dass es nur eine Sektion gibt. Und da muss man auch sagen, es sind jetzt, wenn man diesen Vergleich zieht zum Turnerbund zum Beispiel, es sind ja keine Sportvereine, wie jetzt, weiß nicht, der TuS Finnhorst, der sich für Turnen und vielleicht eine andere Sportart noch besonders einsetzt, sondern wir haben auf Ebene der Sektionen den Breitensport, den Wettkampfsport, aber auch einen ganz großen Bereich Naturschutz. Es geht um Mountainbiken, auch um das Thema Hütten und Wege, also eine ganz, ganz breite Mischung aus sportlichen Themen und Naturschutzthemen. Und das ist dann, ja, so diese Besonderheit des Alpenvereins, dass ganz, ganz, ganz viele Themen zusammenkommen, die in irgendeiner Weise mit Bergsport zusammenhängen.
Das heißt, ihr mit dem Landesverband Nord für Bergsport hängt zwischen DAV Gesamtverein und Sektion, aber nur, in Anführungszeichen, nur natürlich für den Sportsektor.
Nein, nicht nur für den Sportsektor, sondern auch für die Themen wie zum Beispiel Familienbergsteigen oder auch Vortragswesen. Da wird zum Beispiel werden Vorträge organisiert, Vortragsreisen durch ganz Norddeutschland. Das gehört auch dazu. Man muss aber sagen, dass ein großer Schwerpunkt der Arbeit des Landesverbands eben auf dem Bereich Wettkampf und Leistungssport liegt. Und dass da von, wenn man jetzt so ehrenamtliche Arbeitsstunden zählt, dass da auf jeden Fall der ganz große Schwerpunkt liegt.
Okay. Dann lass uns da doch gleich mal weitergehen im Wettkampf und Leistungssport. Wie sieht denn dann also wir haben jetzt die Gesamtstruktur vom Deutschen Alpenverein und den Sektionen und den Landesverbänden ein bisschen besser verstanden. Wie ist denn die Sportstruktur im Deutschen Alpenverein aufgebaut? Ist das, wie du ja gerade meintest, die Sektionen sind ja euch untergeordnet. Aber wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr bildet Leute aus und schickt die nach oben zum Deutschen Alpenverein oder läuft alles über den Landesverband Nord in dem Fall?
Also im Bereich, ich würde vielleicht so zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist der Wettkampfsport. Im Wettkampfsport ganz allgemein ist es so, dass es dass dieser Bereich durch den Landesverband angeregt wird, dass wir sagen, okay, wir würden jetzt hier gerne Landesmeisterschaften ausrichten und suchen dann unsere PartnerInnen, die Sektionen in der Regel für die Meisterschaften im Liedklettern. Vielleicht kommen wir gleich zu den einzelnen Disziplinen ja später nochmal, aber sind da mit den Sektionen im Gespräch. Und beim Bouldern sind wir mit den Boulderhallen ganz viel im Austausch und versuchen da eben hochqualitative norddeutsche Meisterschaften zu gestalten und auch sowas wie Kinderwettkämpfe anzuregen. Wenn man sich das aber jetzt vergleicht mit anderen Sportarten, wo ja vielleicht auch Ligenbetrieb auf Bezirksebene ausgeübt wird und es irgendwie Bezirksmannschaftspokale gibt oder sowas, das haben wir nicht, weil wir viel, viel schmaler aufgestellt sind. Und unsere Rolle im Bereich der Wettkämpfe ist eben, es zu schaffen, dass Wettkämpfe nach nationalem Regelwerk stattfinden. Im Bereich des Wettkampfsports jetzt, also wenn man jetzt auf die AthletInnen guckt, da ist es so, dass wir unsere Hauptaufgabe darin sehen, einen Landeskader zu führen und eben die Entwicklung in den Landeskader zu gestalten und darüber hinaus auch die Entwicklung vom Landeskader natürlich in Nachwuchskader und Bundeskader. Das ist der Kern.
Das ist auf jeden Fall klarer geworden. Du hast wunderbar schon ein paar Sachen angesprochen, auf die ich später hinaus wollte, nämlich diese Hallenkonstellation mit euch als Verband. Die Disziplin, auf die gehen wir gleich ein. Und die Kaderstruktur werden wir später auch noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Auch euer Scouting für Nachwuchsathleten, euer Scouting-Konzept. Jetzt fangen wir mal an. Du als Referent, für welche Sportdisziplinen bist du denn zuständig?
Ah, wir haben da gar keine Trennung. Bei uns geht es erstmal um alle drei Disziplinen. Wir haben ja sozusagen als klassisches Wettkampfformat das Seilklettern. Die Disziplin heißt jetzt Lead, cool auf Englisch. also das Vorschießklettern, wo man mit einem Seil irgendwie in einer Kletterhalle versucht, eine möglichst hohe Höhe zu erreichen in einer Klettertour. Dann haben wir Bouldern. Ich denke, Boulder muss man nicht mehr erklären, wo man es einfach darum geht, möglichst viele Boulder zu klettern. Und als dritte Disziplin haben wir Speed, wo es darum geht, diese 15 Meter Normwand in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren. Für uns ist es so, dass wir auf jetzt der Ebene, ich als Referent für Leistungssport unterscheide da nichts, ich kümmere mich um alle Disziplinen, auf Ebene der Landestrainer, Landestrainerin, da gibt es schon so disziplinspezifische Spezialisierung. Aber das ist auch was sich eigentlich erst in den letzten Jahren so entwickelt, weil wir zum Beispiel merken, dass Speedklettern sehr andere Anforderungen mit sich bringt, die trotzdem im Klettern verordnet sind, aber wir müssen ja ganz anderes Wissen irgendwie da reinbringen und brauchen spezialisierte Trainer zum Beispiel.
Okay, dann, das ist ja schon mal spannend, dass du quasi auch alle drei betreust oder eigentlich auch logisch wahrscheinlich. Wenn wir uns jetzt die drei Disziplinen nochmal angucken, für den Laien nochmal kurz unterschieden, Speed, die beiden Kletterer oder Kletterinnen, die gegeneinander antreten, klettern genau dieselbe Route auf Zeit. Bouldern, es ist auch dieselben Routen nach Schwierigkeit und auch nach Zeit getrennt oder ob man sie überhaupt schafft. Lass mich noch kurz zu Ende sagen. Und bei Lead, ist da die Strecke auch vorgegeben oder ist da nur gesagt, man muss so hochkommen in so kurzer Zeit, wie geht?
Also beim Speed haben wir die Besonderheit, dass diese Tour nicht nur für alle Athleten an einem Wettkampftag gleich ist, sondern die gesamte Zeit. Also wir haben jetzt seit, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube 15 Jahre ungefähr, gibt es eine normierte Tour, an der geklettert wird und an der eben auch immer wieder Innovationen, was so die Wege, sage ich jetzt mal ganz einfach formuliert, angeht oder welche Bewegungen man macht, um möglichst schnell zu sein, das verändert sich immer ein bisschen, aber die Tour bleibt gleich. In allen anderen Wettkämpfen ist es so, an jedem Wettkampf wird der Athlet, die Athletin mit einer neuen Tour, mit neuen Bouldern überrascht. Aber innerhalb des Wettkampfs klettern alle Athletinnen und Athleten eines Starterfelds dieselben Boulder oder dieselben Routen.
Okay. Das tatsächlich dieser Speed-Aspekt, dass das immer dieselbe Route ist, ich hätte jetzt irgendwie, also das wusste ich, aber ich hätte gedacht, dass sie vielleicht jährlich verändert wird, dass sie noch gar nicht verändert wird, ist für mich auch neu.
Ja, das ist ganz spannend. Also es gab so gerüchteweise Diskussionen, ob man jetzt zu einem neuen Olympiazyklus Anpassungen vornimmt. Das ist offensichtlich nicht geschehen. Und man muss auch schauen, ne? Wir haben jetzt einen Weltrekord, der unter 5 Sekunden liegt, die deutsche Bestzeit auch unter 5 Sekunden auf die 15 Meter. Da, also als kleiner Vergleich, wer das mal ausprobieren will, kann mal versuchen, im Vierfüßlerstand auf dem Boden 15 Meter zurückzulegen, kann mal gucken, was da die Höchstgeschwindigkeit oder die kürzeste Zeit ist, die man zurücklegen kann. Und da wird man merken, dass es auf dem Boden schon anstrengend und dann noch gegen die Schwerkraft an einer doch eher schwierigen Tour ist schon beeindruckend, ja.
Okay, auf das Olympiathema kommen wir später auch nochmal kurz zu sprechen. Aber also finde ich verrückt, dass diese Route 15 Jahre dann dieselbe ist. Andererseits, wenn sich Leute auf Olympiazyklen und Co. vorbereiten, kann man ja auch nicht jedes Jahr vielleicht die Route ändern. Das ist dann vielleicht auch problematisch. Jetzt kommen wir nochmal zu der Sache. Du hast es gerade schon gesagt, diese drei Disziplinen, Boulder, Speed und Lead, werden ja alle in der Halle geklettert. Jetzt weiß ja jeder oder die meisten Menschen denken wahrscheinlich bei Klettern an Klettern am Fels, also draußen. Was sind denn da so die Unterschiede? Jetzt mal auf die Disziplin oder auf das Klettern bezogen und vielleicht auch für dich der Reiz an dem einen und der Reiz an dem anderen.
Also das Interessante gerade beim Wettkampfklettern ist, dass wir ja die Routenbauer haben, die die Routen an die Wand setzen oder generell beim Klettern in der Halle. Das heißt, dort gibt es auf jeden Fall Trends, es gibt neue Entwicklungen, es werden neue Griffe entwickelt, es gibt wirklich einen ziemlich hohen Grad an Innovation, was sowohl die Bewegungen angeht, die durch die Routenbauer gestaltet werden, als auch das, was es an Griffen gibt. Und das haben wir natürlich am Fels in dem Sinne nicht. Der Fels ist der Fels, es werden Haken gesetzt und dann klettert man an dem, was da vorhanden ist. Lustigerweise, als es losging mit Wettkämpfen, wurden Wettkämpfe am Fels geklettert. Da wurden teilweise auch dann Felsstrukturen noch verändert, damit es schwieriger wird. Aber da sind wir schon 30 Jahre irgendwie von weg, ach, noch länger. Und da ist natürlich, ja, es ist ein bisschen statischer. Was interessant ist, als junge Sportart oder als Trendsportart mit dem Felsklettern, naja, in der Stadt ist es ein bisschen schwierig, ne? Da hast du, außer du bist irgendwie in Innsbruck oder vielleicht in Dresden und kannst ins Elbtal fahren, so, da gibt es schon Möglichkeiten, aber natürlich in der Masse nicht. Und das ist das, was jetzt so die Besonderheit ist des Wettkampfkletterns oder des Kletterns in der Halle, dass wir halt in den großen Zentren eigentlich mittlerweile überall Boulderhallen haben. Es gibt sogar eine Boulderhalle in Aurich, also wirklich überall verteilt und Menschen wissen mittlerweile sehr oft, was Bouldern ist. Das war vor 20 Jahren, als ich angefangen habe und irgendwie erklärt habe, was ist Bouldern. Haben die mich alle ganz komisch angeschaut. Es hat sich viel geändert und das, was natürlich beim Klettern in der Natur die Besonderheit ist, dass du eben ein Naturerlebnis hast, das du in der Halle eben gar nicht findest. Vielleicht noch an der Außenwand, wenn du an der Außenwand kletterst und mal ein bisschen der Wind weht, aber das war's dann auch schon. Genau.
Aber da hast du ja auch gerade beim letzten zwei Sätzen das Wichtige oder das Verrückte angesprochen ist. Durch diese Hallensportart-Entwicklung ist es ja möglich, überall zu klettern. Und dadurch, dass die Disziplinen auch so gemacht wurden, dass man überall klettern kann und diese Hallen überall aufbauen kann, um alle Disziplinen zu klettern, kommen wir ja genau zum nächsten Punkt und unserer Überleitung und der Sache, warum du eigentlich hier bist. Wie kommt es, dass Hannover oder die Sektion Nord in Norddeutschland, wo ja die nächst höhere Erhöhung ist der Harz, jetzt irgendwie erfolgreich im Klettern ist. Das ist ja das, wo ich auch so gesagt habe, das ist ja erstmal absurd. Ich habe mal geguckt, was ihr als Landesverband und auch als DAV-Sektion Hannover so an Förderungen gestellt hat bei uns und habe die mal so runtergeschrieben und will mal so ein paar Sachen vorlesen, die wir zusammen gemacht haben, um mal den Zuhörenden so zu zeigen, warum ich mir jetzt mit dir über Leistungssport Gedanken mache. Nämlich, wir haben Teilnahme an Weltcups, die in China, jetzt muss ich hoffen, dass ich richtig ausspreche, Kekuyao, Kepiao und in Salt Lake City stattgefunden haben. Wir haben die norddeutschen Meisterschaften im Leadklettern in Hannover gehabt. Wir hatten dann jetzt direkt mit dem Landesverband mit euch eine Weiterentwicklung der Trainingsbedingungen, nämlich eine neigbare Kletterwand. Da würde ich auch gleich gerne mal erfahren, wie sehr euch das geholfen hat. Verschiedene Meisterschaften, norddeutsche Meisterschaften, Jugendliche, Erwachsene im Bouldern. Wir haben oder ihr habt Leute zur Jugendweltmeisterschaft in Helsinki geschickt. 4 Sportler, eine Sportlerin, 3 Sportler. Und letztes Jahr hatten wir Weltmeisterschaft im Sportklettern in Seoul. Da haben wir geholfen für die Vorbereitung. So, das zeigt ja schon, dass anscheinend im Norden und in Hannover einiges geht, Leistungssportkletterbezogen. Nimm uns mal so ein bisschen mit bei den einzelnen Sachen, wo du vielleicht was zu sagen kannst und vor allem zu dieser neigbaren Kletterwand.
Ja, das ist total lustig, dass du das noch auf die Liste gesetzt hast. Das ist ein Projekt, das ich tatsächlich angestoßen habe 2019. In diesem Zeitraum ging es los, dass sich eine Art Klettertraining wieder etabliert hat, dass man an sogenannten Spray Walls, das ist eine Kletterwand, die ganz vollgeschraubt ist mit Griffen, dass man daran wieder mehr trainiert hat. Das ist eigentlich so ein Trainingsmittel aus den, sagen wir mal, 80ern und 90er Jahren. Und das hat irgendwie so in diesem Zeitraum eine Renaissance erfahren. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das für die Athleten, Athletinnen in Hannover umsetzen. Und wir haben nach Wandfläche gesucht und sind damals auf die Sektion Hannover gekommen. Die hatte einen Boulderbereich, wo so einen Wandbereich gab, wo man dachte, naja, vielleicht können sie ja auf den auch verzichten. Wir hatten dann mit dem damaligen ersten Vorsitzenden einen sehr produktiven Austausch und haben letzten Endes das hinbekommen, dass dort diese Wand gebaut wurde. Und das Besondere an dieser Wand ist, dass die sowohl überhängend gestellt werden kann, als auch als Platte. Das heißt, die Wand liegt, ist von einem weggeneigt. Und da hatten wir uns damals schon überlegt, das könnte auch ganz gut sein, dass man diesen großen Radius oder diese großen Unterschiede in der Neigung, dass man das berücksichtigt. Und ich würde sagen, im Zeitraum von 2019 bis 2020 bis 2023 wurde die Wand sehr viel genutzt für genau diesen Zweck, nämlich Training an der Spraywall. Und dann ist es ein bisschen eingeschlafen, was auch damit zu tun hat, dass wir mit der Beta-Boulder-Halle hier in Hannover eine Halle haben, die eine sehr hervorragende Spraywall bietet. Und vor ungefähr 4 Monaten hat dann ein engagierter junger Trainer hier aus Hannover gesagt, Mensch, können wir nicht die Wand anders nutzen? Und seit jetzt ungefähr 2 Monaten ist die Wand leergeschraubt und dieser Trainer baut an dieser Wand spezielle Boulder für Athletinnen und Athleten, die ja quasi Spezialtechniktraining brauchen. Und das Coole ist natürlich, ich kann eine Bewegung schrauben, die mit einem gewissen Überhang kann das Kind das vielleicht noch klettern und dann stelle ich die Wand ein bisschen um, mache es ein kleines bisschen schwieriger, weil es mir überhängt und kann da eben mit dieser Wandneigung spielen. Das ist wirklich ein cooles Trainingsgerät, das wir gerade wieder in einer anderen Weise neu nutzen.
Ja, hört sich auf jeden Fall so an, als könnte man das Training da einfach progressiv gestalten. Also mit wenig Aufwand dieselbe Route sehr viel schwerer machen, indem man die Neigung nur ein bisschen verändert.
Ja, genau.
Anstatt jedes Mal alles abzuschrauben, sich eine neue Wand zu suchen oder die aufzubauen oder halt eine neue Route zu überlegen.
Weil genau, oder die Tritte oder Griffe schlechter zu machen. Damit kann ich ja auch die Schwierigkeit steuern, aber wenn ich hier einfach die Wand ein bisschen verstellen kann.
Das hört sich sehr viel zeiteffizienter an, auf jeden Fall, zu sagen, wir machen diese Woche so und nächste Woche mache ich 2 Grad mehr oder 1 Grad mehr. Ich weiß, ist keine Ahnung, wie viel 2 Grad dann ist. Das ist wahrscheinlich heavy.
Ja, 2 Grad. Also in so einer Platte kann das schon einen Unterschied machen. Wenn es überhängt ist, das, merkt man die 2 Grad. Unterschied.
Das ist dann ja vom Landesverband oder vom die hört dann ja euch, diese Wand oder diese Funktion, Vorrichtung. Für mich ist die Frage, ist das was Einzigartiges oder was ein Alleinstellungsmerkmal von dem Landesverband, dass die euch gehört und nicht einer Halle?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil es gibt ja zum Beispiel, wenn man jetzt nach Bayern schaut, da gibt es Verbände, die betreiben fast ein komplettes Leistungszentrum, auch in enger Kooperation mit Sektionen. Ich glaube, das, was uns auszeichnet oder was die Besonderheit ist, dass wir seit vielen Jahren schon immer schauen, was ist das, was aktuell wirklich gebraucht wird und nicht das, was ist cool. So. Ja. Und das gelingt uns immer wieder. Wir hatten jetzt auch gerade ein Projekt, da haben wir gesehen, wir brauchen zum Beispiel an der Speedkletterwand eine Zeitmessanlage, eine bessere. Und genau, dass solche Rahmenbedingungen dann eben auch sichergestellt werden. Das ist unsere Aufgabe als Landesverband und auch genau zuzuhören, was brauchen die Athleten. Es ist auch nicht immer so, dass Athleten und Athletinnen oder TrainerInnen zu einem kommen und sagen, hier, wir brauchen jetzt das und das. Und es wird manchmal vielleicht auch erstmal sich so allgemein beschwert. Und dann merkt man plötzlich, okay, es gibt hier ein ganz großes Bedürfnis nach irgendeiner Trainingsmöglichkeit oder einer Lehrgangsinhalt, den wir so noch nicht hatten. Und da dann zuzuhören und das bestmöglich umzusetzen mit den gegebenen Ressourcen, ist natürlich eine Herausforderung.
Okay, aber gut, das ist spannend, dass du sagst, du kannst gar nicht so genau sagen, ob das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal mit dieser Wand ist oder ob das andere auch haben. Mir ging es ja hauptsächlich darum, ob das Alleinstellungsmerkmal ist, weil euch die ja quasi gehört und ihr euch die nicht anmieten müsst. Aber das ist ja okay. Du hast jetzt von Stützpunkten gesprochen. Ich habe rausgefunden, dass Hannover ja auch ein Landesstützpunkt ist und dass ihr aber in dem Landesverband natürlich noch weitere Kletterstützpunkte habt. Braunschweig, Bremen, Hamburg, Hannover und Hildesheim. Kannst du mir mal den Unterschied zwischen Landesstützpunkt und nur Kletterstützpunkt erläutern und vor allem auch für den oder die Athletin, was da der Unterschied dann ist für Betreuung?
Ja, so. Also diese klare Unterscheidung zwischen Landes- und Kletterschutzpunkten ist häufig auch daraus erwachsen, dass es zum Beispiel jetzt im Verhältnis zum Landessportbund angemeldete Stützpunkte gab. Braunschweig ist mittlerweile auch Landesstützpunkt. Das hat dann wieder damit zu tun, mit so deutscher Sportförderbürokratie, was für Kriterien muss ein Landesstützpunkt erfüllen, um das auch offiziell sein zu dürfen. Da braucht man gewisse Trainerqualifikationen und so weiter. Kletterstützpunkte sind für uns leistungsorientierte Trainingsgruppen in den Sektionen. Es ist wichtig, dass es eine Anbindung an eine Sektion gibt. Und für uns ist aber erstmal unerheblich, ob dann auch viele Impulse zum Beispiel durch kommerzielle Boulderhallen kommen. Das haben wir zum Beispiel gerade in Kiel ganz stark gehabt, dass es aus Teilen einer Kletterhalle, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen Leistungssport fördern, haben die Sektion Kiel, die auch sehr offen dafür ist, haben sich zusammengefunden und haben das vorangebracht. Das sehen wir auch in Bremen, dass da die kommerziellen Hallen Bock haben und sich dann mit den DAV-Sektionen zusammentun. Und das ist zumindest unserer Ansicht nach in Norddeutschland immer eine Stärke gewesen, dass wir sehr undogmatisch mit kommerziellen Anbietern umgegangen sind und die mit ins Boot geholt haben und als wirklich starke Ressource erkannt haben. Und da muss man einfach auch sagen, das ist ein Modell, das in Hannover schon seit 20 Jahren gefahren wird. Es gab hier die Kletterhalle Escaladrom, das war eine der ersten Boulderhallen in Deutschland, muss man sagen, die zweite, dritte Boulderhalle. Und die von Anfang an sehr stark mit dem Alpin Club Hannover, das ist eine Alpenvereinssektion, kooperiert haben. Und das haben wir versucht, auch so in Norddeutschland publik zu machen und sagen, hier, guck mal, bei uns funktioniert es total gut, versucht es doch auch. Und ja, wir haben gesehen, dass es an vielen Orten so klappt.
Das finde ich sehr spannend, dass das für euch, dass ihr so eng verzahnt, kommerzielle Anbieter und eure Kaderstrukturen oder Kadertraining. Ich wollte eigentlich später über kommerzielle Anbieter sprechen, aber dann machen wir es jetzt, weil du ja auch jetzt viel darüber gesprochen hast. Ich hatte jetzt in meiner Recherche, in meinem Kopf, hätte ich jetzt gedacht, das ist vielleicht ein Hindernis für euch als Landesverband, für euch als DAV, für euch als Verband, der Leistungssport entwickeln möchte und natürlich auch Breitensport. Das müsst ihr ja auch machen. Und dass es nicht diese klassische Vereinsstruktur gibt, wie jetzt beim Turnen. Wir haben einfach einen Verein, da wird geturnt und ihr zieht euch die Sportler und Sportlerinnen raus und entwickelt die. Bei euch ist es ja immer so, gerade in diesen drei Disziplinen, die Infrastruktur ist extrem teuer und aufwendig und ihr seid ja angewiesen auf die kommerziellen Anbieter. Ist das für euch eher ein, du hast jetzt schon gesagt, für euch ist es kein Hindernis, weil ihr anscheinend gut mit ihnen zusammenarbeitet, aber ich hätte gedacht, für den Gesamtsport ist es ein Riesenproblem, dass man angewiesen ist auf diese enorme Investitionskraft durch die kommerziellen Anbieter. Wie siehst du das?
Wir sehen auf jeden Fall einen ganz klaren Zusammenhang zwischen engagierten kommerziellen Hallen und leistungssportlicher Entwicklung. Das, was wir in den letzten 3-4 Jahren zum Beispiel in Hannover sehen, aber auch, was wir auch in Bremen gesehen haben, ist, es gibt lokal eine Kletterhalle, die noch mal mehr in Richtung Leistungssport pusht, die neue Dinge ermöglicht. Und in dem Moment, wenn das passiert, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es auch eine Entwicklung gibt, die für den DAV und für den Landesverband positiv ist. Und weil das etwas ist, was uns wirklich stark beschäftigt, haben wir vor 2 Jahren uns ein Konzept überlegt. Wir wollen Kletterhallen zertifizieren. Wir wollen auch für die Kletterhallen, für die Boulderhallen einen Anreiz schaffen und haben uns einen Kriterienkatalog überlegt, wo zum Beispiel drin steht, es werden Wettkämpfe oder Wettkampfsimulationen ermöglicht, um dann, also wenn das als erfüllt wird, bekommen die ihr Schild und steht drauf Platin-Zertifikat des Landesverbands, um eben noch mehr diese Verbindung zwischen den Hallen zu fördern. Ich muss eine Halle auf jeden Fall auch noch ergänzen, in Braunschweig, das Greifhaus, das eine Halle, da der Besitzer der Halle, der ist auch ganz eng mit DRV-Strukturen verbunden und hat auch von Anfang an seine Halle für den DRV geöffnet. Und genauso wie es jetzt hier in Hannover und in Bremen auch passiert, pusht der eben auch den Leistungssport ganz massiv. Und dann sieht man plötzlich auch, dass wir Jugend-WM-Teilnehmer eben genau aus diesen drei Städten Bremen, Hannover und Braunschweig auch haben.
Also du sagst aber schon, dass ihr darauf angewiesen seid, dass Hallenbetreiber Lust haben auf Leistungssport, Lust haben auf den DRV und den Landesverband. Mhm. Das ist ja, kann ja auch eine Hürde sein für einen Hallenbetreiber, weil es ist ja wieder jemand, mit dem ich abstimmen kann, wieder jemand, der vielleicht auch Anforderungen stellt. Klar, man kann natürlich auch zertifiziert werden. Jetzt aber für mich die Frage, die möchte ich nochmal klar geklärt haben von dir, oder vielleicht kannst du es auch nicht beantworten. Ich hätte gedacht, das ist eine Hürde, weil ihr keine Kontrolle über Preisstrukturen, über Verfügbarkeiten, über die Trainer vor Ort, da hätte man im Verein auch keine Kontrolle drüber, aber die Qualifikationen, bei einem Verein kann man es vielleicht noch mehr steuern als Landesverband, bei einem kommerziellen Anbieter ja eigentlich gar nicht, außer über die Zertifikation.
Ja, das ist definitiv so. Also wir haben eine klare Abhängigkeit von kommerziellen Anbietern. Als Landesverband haben wir auch eine klare Abhängigkeit von der DRV-Sektion, da kann ich gleich auch mal drauf zurückkommen. Und unsere Haltung gegenüber den Hallen musste sich auch erst verändern. Ich glaube, so vor 15 Jahren, da war das irgendwie klar, alle Hallen, die es gab, da gab es noch nicht so super viele, die ermöglichen, dass Landeskader freien Eintritt bekommen. Und als dann die erste Halle gesagt hat, naja, also ja, Landeskader, die bekommen den Kindertarif. Da haben wir gesagt, was fällt denen ein? Ne? Also so den Rücken zu fallen und zu verstehen, dass da natürlich kommerzielle Interessen dahinter stehen und dass es eben, jetzt muss man auch sagen, der Boom der Boulderhallen ist nicht mehr so, oder das Wachstum ist nicht mehr so krass wie vielleicht noch vor 5 Jahren, dass da kommerzielle Interessen natürlich auch bei uns mitgedacht werden müssen, ist eine Herausforderung. Und wir versuchen, die Leute einfach mit der Begeisterung für den Sport auch zu bekommen. Weil letztendlich Leute, die eine Boulderhalle aufmachen, die lieben Bouldern. Das sind in der Regel keine Kapitalisten, die irgendwie das Geld rausziehen wollen. Und zu sagen, hey, wir machen ein super cooles Angebot für die Leute, die es am besten können. Und ihr habt vielleicht Aushängeschilder in euren Hallen. Ihr könnt mit denen so ein bisschen angeben. Eure Halle, hier gebt doch euren Athletinnen mal so ein paar Patches für die Hosen. Die finden das doch cool. Die repräsentieren euch dann auch. Und über diesen Weg kriegt man da irgendwie eine ganz coole Verbindung. Aber dieses Verhältnis zwischen Leistungssport und Breitensport und den Bedürfnissen da, die haben wir auch in den DRV-Hallen. Also in der Boulderhalle oder in der DRV-Seilkletterhalle. Es muss Routenbau geben für Breitensportler, es muss Routenbau geben für Leistungsspitze. Und das kann manchmal schon zu Situationen geben, wo es dann um Wandfläche geht, um Griffe. Und da sind wir halt eben ganz dankbar, wenn wir uns nicht um Griffe streiten müssen, sondern wenn es Projekte gibt, wo am Ende wir Geld bekommen, um neue Griffe anzuschaffen, die dann für den Leistungssport verwendet werden können.
Ja, okay. Ich sehe das schon bei dir ganz gut, dass ihr auf jeden Fall im Landesverband gesehen habt, dass das Hindernis wäre falsch, dass es eine Chance ist, eng mit den Hallen zusammenzuarbeiten. Ich meine, ihr müsst es am Ende des Tages auch, aber ihr seht eher die Chance auf Kommunikation und gute Zusammenarbeit als die problematische Abhängigkeit mit wenig Kontrolle von den kommerziellen Anbietern. Aber du hast es ja auch ganz klar gesagt und ich glaube, das ist jedem klar, eine Boulderhalle wird man sehr wahrscheinlich nicht aus reinem monetären Interesse machen, sondern eher, weil man etwas machen möchte, was einem selber Spaß macht und wo man selber dahinter steht mit Leidenschaft. Und dann ist ja der Zugang auch zu Leistungsklettern wahrscheinlich bisschen einfacher, als wenn man eine kommerzielle Tennisanlage betreibt.
Voll, auf jeden Fall.
Aber ich finde es schön, dass ihr da versucht, eher die Chancen zu sehen, als zu sagen, okay, das ist ein Riesenproblem für uns. Das kann man ja auch anders sehen. Kommen wir zurück zu dem Leistungssport, der jetzt für euch vielleicht essentiell ist. Ich frage mal so, Das ist ja noch gar nicht so lange alles olympisch. Wenn ich richtig bin, dann Tokio. Das ist ja 2021 gewesen, wenn ich mich auch recht entsinne durch Corona. Wie wichtig war das für euch, also für den Klettersport an sich, für diese drei Disziplinen und auch für uns in Deutschland, dass Klettern olympisch ist?
Ja, interessant. Also in der Kletter-Community war dieses Thema Olympia sehr umstritten. Auch ja mit guten Gründen, wenn man sich gerade so die Kommerzialisierung des Sports anschaut, die durch den IOC betrieben werden. Dann gab es da auch viele Fürsprecher, die gesagt haben, naja, also das sollten wir mal lieber lassen. Und aus einer sportlichen Perspektive ist natürlich das, was du möchtest. Ne? Wenn du sagst, also aus einer wettkampfsportlichen Perspektive, du willst an dem wichtigsten sportlichen Ereignis der Welt in irgendeiner Weise partizipieren, dann muss das ja ein Ziel sein, darauf hinzuarbeiten. Und ich würde schon sagen, dass das für die Entwicklung des Wettkampfkletterns in den letzten 10 Jahren so den größten Push gegeben hat. Wenn wir uns anschauen, wie sich in Deutschland die Anzahl an hauptamtlichen Landestrainern verändert hat, auch an Trainerpersonal auf Bundesebene, da hat sich einfach extrem viel getan durch Olympia und durch all das, was dadurch passiert ist und auch durch das weitere Wachstum des Wettkampfkletterns. Gleichzeitig sind wir noch lange nicht in einer Art und Weise gefördert, die wir als olympische Sportart, also vor allem keine Förderung, die dem gerecht wird. So. Und das ist dann so eine ganz spannende Situation. Wir haben an sich eine sich rasant entwickelnde Sportart weltweit, aber die Förderung, das Fördersystem in Deutschland ist nicht schnell genug, um dieser Entwicklung hinterherzukommen. Und wenn wir uns die Leistungsentwicklung international anschauen, dann gibt es einfach andere Nationen, die viel mehr Geld reinbuttern in das Wettkampfklettern. Und da sieht es bei uns aus unterschiedlichen Gründen nicht so rosig aus.
Wenn du das jetzt gerade so angesprochen hast mit der Leistungsdichte international, wer ist denn so Top 3, sage ich mal? Ich habe Ideen, die auch ganz geografisch geprägt sind, aber ich hätte keine, also ich weiß es nicht.
Also wir haben, es ist so ein bisschen disziplinabhängig. Man muss vielleicht auch so ein bisschen schauen, wie sich die, mit welcher Konstanz sich in welchen Disziplinen eingebracht wird. Also was wir zum Beispiel sehen, im Bouldern haben wir eine unglaubliche Dominierung durch den japanischen Verband. Also japanische AthletInnen sind unheimlich gut. Wir haben dann aber auch immer wieder extrem starke Team aus Amerika. Frankreich ist immer wieder sehr gut vertreten. Auch geografisch gesehen kleine Nationen wie Österreich haben es eine lange Zeit geschafft, sehr, sehr viele hochgradige Athletinnen, hochklassige Athletinnen zu fördern. Korea, dann zum Beispiel im Speedklettern ist Italien eine Nation, die da irgendwie voll gut dabei ist, weil die Speedklettern auf eine ganz andere Förderbasis gestellt haben, die viel, viel, viel mehr Anlagen gebaut haben, da viel mehr hinterher sind, das zu fördern. Und generell im asiatischen Raum ist auch so das Speedklettern ein viel, viel größeres Ding noch. Also es gibt nicht so diese eine Nation, die ganz, ganz besonders heraussticht, außer würde ich jetzt mal sagen, gerade beim Bouldern, die Japaner sind einfach, das ist wahnsinnig cool, was da genau geliefert wird.
Wenn wir dann, also damit hast du übrigens nicht die Nation gedacht, die ich gedacht hätte, außer Österreich, aber das ist ja auch schön oder spannend. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, wer gut ist, was macht denn gute KletterathletInnen aus? Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du auch sagst, kommt auf die Disziplin drauf an.
Kommt auf die Disziplin drauf an. Wir haben beim Bouldern und Speed relativ ähnliche, beim Bouldern und Lead relativ ähnliche Anforderungen. Wir brauchen Athletinnen und Athleten mit einer guten Athletik, die aber eher leicht gebaut sind, geringen Körperfettanteil zum Beispiel, haben ein gutes Kraft-Last-Verhältnis, die eine extrem gute Bewegungsvorstellung haben. Dann kommen natürlich so kletterspezifische Kraftanforderungen wie, dass man sehr viel Fingerkraft haben muss, dass man sehr starke Schulter, sehr stabilen Rumpf, das kommt alles so zusammen. Und dann eben eine extrem gute Technik. die ja auch sehr variabel eingesetzt werden muss. Beim Speed ist es ein kleines bisschen anders. Beim Speed brauchen wir eine andere Art von Technik. Die Technik, die Tour ist immer die gleiche. Das heißt, man muss eine Bewegung auf dem Punkt sehr schnell abrufen können. Wir brauchen Athletinnen und Athleten, die sehr viel kräftiger, sehr viel schnellkräftiger sind. Also beim Speedklettern haben wir viel mehr so einen athletischen Typ, der muskulöser ist. Und wir hatten jetzt gerade eine ganz interessante Situation in den letzten 2-3 Jahren. Ein junger Athlet aus Braunschweig, der beim Bouldern und Lead ganz okay unterwegs war, aber wir haben gesagt, Mensch, es gibt eigentlich in deiner Altersklasse schon noch andere, die haben mehr Talent für die Sportart. Und was den ausgezeichnet hat, ist, dass der sehr, sehr kräftig war und offensichtlich auch sehr schnellkräftig. Und mit ja sehr guter Trainerarbeit hat der sich innerhalb von ganz kurzer Zeit erst für den Nachwuchsnationalkader oder einen K2-Kader qualifiziert. Dieses Jahr durfte er das erste Mal international starten und hat sich für die Jugendweltmeisterschaft qualifiziert und ist jetzt vor ein paar Tagen Achter bei der Jugendweltmeisterschaft geworden. Und das bei einem Athleten, wo wir gesagt haben, naja, beim Bouldern und Lead ist schon gut, was du machst, aber das wird halt für Spitzenleistungen, wird das halt auf keinen Fall reichen. Also da war klar, der wird niemals bei der WM teilnehmen können. Und dann hast du jemanden, der dann sagt, okay, aber Speed, das finde ich richtig geil, da habe ich Bock zu laufen, und dann schafft so jemand zur WM und wird Achter. Und das ist was, da freue ich mich persönlich einfach extrem für die Athleten und freue mich über diese Sportart, die wir haben, dass wir so unterschiedliche Typen irgendwie so ein Zuhause geben können.
Der letzte Satz ist, glaube ich, der das ganz gut zusammenfasst. Ich hätte nämlich gedacht, man braucht für eigentlich alles ähnliche Sportlertypen, Sportlerinnentypen. Jetzt sagst du, nee, man kann doch mit verschiedenen Voraussetzungen doch in anderen Disziplinen erfolgreich sein. Und das ist ja auch immer was Wichtiges für eine Sportart, um möglichst ein breites Publikum anzusprechen.
Ich würde auch da noch mal ergänzen. Und selbst wenn es für den Wettkampfsport auf Spitzenniveau irgendwann nicht mehr reicht oder noch nie gereicht hat, Klettern an sich ist so, so, so vielfältig. Wenn man sich anschaut, du kannst in die Natur gehen, du kannst irgendwie Sportklettern ganz entspannt in einem total sicher gestalteten Umfeld. Wenn du sagst, okay, aber Abenteuer finde ich irgendwie auch ganz cool und so ein bisschen psychische Herausforderungen, macht man vielleicht eher so Treadklettern, traditionelles Klettern, wo ich mobile Sicherungsgeräte irgendwo reinlege und sehr viel mehr Verantwortung für mich selbst übernehmen muss. Man kann Hochtouren machen, man kann Mehrseillängen klettern, man kann Big Wall klettern, irgendwie 900 Meter hohe Wände. Das ist alles irgendwie Klettern. Und das Schöne ist, dass wir sehen, dass Athleten, Athletinnen, die aus dem Wettkampfsport kommen, die dort sozialisiert werden, ein gutes Bewegungsverständnis entwickeln und ab einem gewissen Punkt vielleicht nicht mehr leistungssportlich aktiv sein können, in eine dieser anderen Disziplinen, jetzt nicht leistungssportlichen Wettkampfdisziplinen, sondern sowas wie Bergsteigen oder Felsklettern kommen und sich da total wohlfühlen. Und das ist eigentlich, im Klettern gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Und ja, das finde ich besonders schön.
Das hast du auf jeden Fall stark zusammengefasst. Und eine schöne Überleitung zu meinem nächsten Punkt, den ich noch hatte, ist, eure Athletinnen, also eure Kaderathletinnen, ist es für euch oder für sie wichtig, dass die auch am Felsklettern gehen oder das vielleicht wenigstens können? Gibt es da Sachen, wo du sagst, das ist schon essentiell oder es hilft ihnen dann im Leistungsklettern?
Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall die Klettergebiete am Fels, wo man hingeht, wo man was lernt und wo es einen Übertrag gibt für das Wettkampfklettern. Das ist aber nicht überall gegeben. Es muss schon wirklich, die Rahmenbedingungen da müssen stimmen. Ich glaube auch, dass man ein guter Wettkampfkletterer sein kann, ohne dass man überhaupt an Fels fährt. Aber die Ressource Felsklettern, die ist einfach krass, ne? Weil du hast jetzt so eine Wettkampfsaison, stehst die ganze Zeit in der Halle und hast dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe die Schnauze voll, ich hab Lust, mal in der Natur zu gehen, und du kannst halt trotzdem an den Fels gehen, in der Natur ein bisschen bouldern und bist auch da irgendwie selbstwirksam und kannst das machen, was du eh liebst. Und es bringt vielleicht noch ein kleines bisschen was fürs Training, aber wahrscheinlich eher weniger. Aber das quasi, um den Kopf frei zu bekommen, das ist eine super Hilfe.
Also mehr als Ausgleichssport, und es ist immer noch Klettern am Ende des Tages. Also es ist nicht was komplett anderes macht.
Ja.
Jetzt hast du gerade die Saison angesprochen. Wie sieht so eine klassische Saison aus im Bouldern, Speed oder Lead-Klettern?
Vielleicht erstmal grundsätzlich kann man sagen, dass die Boulder-Saison, die beginnt schon ein bisschen früher im Jahr als die Lead-Saison. Das ist eigentlich auf allen Ebenen so, sowohl auf Landesebene als auch im Weltcup. Und es ist sehr athletenabhängig, wie trainiert wird, weil wir haben Athleten, die starten vielleicht noch Bouldern und Lead. Wir haben Athleten, die starten nur im Speed und machen dann Bouldern so als Ausgleich, vielleicht noch so ein bisschen nebenbei. Und die Saisonplanungen sehen sehr, sehr unterschiedlich aus. Jetzt, wenn man es aufs Bouldern bezieht, da kann man sich zum Beispiel, oder vielleicht ist das am einfachsten, da ist es so, dass ungefähr so um Ostern rum findet die deutsche Meisterschaft statt, manchmal vor Ostern, häufig danach. Und zur selben Zeit beginnen dann auch die World Cups. Und ein Athlet, der sich nur aufs Bouldern spezialisiert hat, ist spätestens im Spätherbst durch mit der Boulder-Saison, hat dann ein bisschen Zeit zu entspannen und ist dann im Aufbau den kompletten Herbst. Und ab dem neuen Kalenderjahr geht man dann ein bisschen mehr Richtung wettkampfspezifisches Training, macht Wettkampfsimulationen, guckt, dass man zu Wettkämpfen fährt, die vielleicht auch internationale Starts haben, weil man sagen muss, dass die Vorbereitung, also ein großer Teil der Vorbereitung sind Wettkampfsimulationen, dass ich auch im Training möglichst viele Situationen habe, die nah an dem Wettkampfbouldern dran sind. Und das ist was zum Beispiel hier letztes Jahr als WM-Vorbereitung ganz, ganz intensiv gemacht wurde durch den Trainer der beiden Athleten. Also wir hatten letztes Jahr zwei WM-Teilnahmen im Bouldern durch Lasse von Freier und durch Torben Peri-Blohm. Und Bilal Balci, der Trainer, hat zweimal wöchentlich Wettkampfsimulationen geschraubt in der heißen Phase, bevor dann die WM kam. Und das ist was unfassbar zeitaufwendig ist und ja, sehr, sehr, sehr viel Know-how verlangt. Wirklich große, große Vorbereitungszeiten, die dafür notwendig sind. Das können wir natürlich im Jugendbereich nicht so abdecken, aber wir versuchen es zumindest. Wir versuchen, viele Wettkampfsimulationen zu machen, damit dann, wenn ein Wettkampf ansteht, du eigentlich ja, entspannt da reingehen kannst.
Ja, okay. Jetzt kommen wir ein bisschen zurück zu euch und zu dem Leistungssport hier im Landesverband. Wo ihr Nachwuchsathlet oder anders, ich fange mal anders an, Kaderstrukturen werden ja bei euch so wie in jedem olympischen Sport sein: NK1, NK2, PK, also NK1, Nachwuchskader 1, Nachwuchskader 2, Perspektivkader und Olympiakader. Das wird ja vorgegeben sein vom DOSB. Wo ihr Athleten und dann später auch Nachwuchsathleten für den Leistungssport findet, haben wir jetzt ja schon geklärt, in den Hallen, mit denen ihr eng zusammenarbeitet. Wie findet ihr die?
Ja, das ist eins unserer Sterne sozusagen oder das, was wir auch gerne mit den anderen Sportarten teilen. Wir haben ein besonderes Wettkampfformat, das Thomas Wehmeier, das ist ein ganz langjähriger, engagierter Trainer hier aus Hannover, der hat das entwickelt. Wir führen in fast 20 Hallen in Norddeutschland den sogenannten Junior Jam durch. Das ist ein Wettkampfformat. Da wird in jeder Halle werden Boulder geschraubt, speziell für Kinder. Und dann gibt es drei Altersklassen und aus jeder Altersklasse fahren drei Kinder aus dieser Halle zu einem Finaltag. Wichtig ist, diese drei Kinder, es muss immer ein Junge und ein Mädchen dabei sein und es überschreckt sich eben über 6 Geburtsjahrgänge. Und wir haben dann die Situation, dass wenn wir den Junior Jam Finale haben, kommen eben aus knapp 20 Hallen die 9 besten Kinder aus 6 Jahrgängen. Wir sehen die, wir können schon mal über die Ergebnisse schauen, was haben wir denn so an Talenten. Wir sehen plötzlich, okay, aus Oldenburg ist jemand super stark, aus Kiel ist jemand aus Regionen, wo wir nicht so vernetzt sind, was die direkten Stützpunktstrukturen angeht. Aber wir sehen darüber, dass da eben fitte Kinder sind. Und das ist der erste Kontakt, wie wir als Referat Leistungssport sehen, oder der erste Kontakt mit Kindern, die wirklich noch sehr, sehr, sehr jung sind. Wir haben das Altersklasse von ungefähr 8 bis 13, so die Spanne. Und das machen wir jetzt, ja, das 11. Jahr, wenn ich mich nicht ganz irre, und haben ganz, ganz viele, also die da teilgenommen haben, die dann national, international auch erfolgreich waren.
Also lagert ihr quasi die ersten Schritt dieses, am Ende ist es ja ein Sichtungsturnier, lagert ihr aus an die Hallen
Ja.
und die eventuellen einzelnen Sektionen vor Ort und holt euch dann, naja, schon die Sektion immer nach Hannover oder ist das
Nein, nein, das ist
Finale
nicht
auch immer
Hannover. Nein, das
woanders?
Finale ist immer woanders. Wir haben jetzt mehrere Jahre, waren wir in Hamburg in unterschiedlichen Hallen. Das ist ein riesengroßer Wettkampf, ne? Also, da kommen dann fast 200 Kinder zusammen, plus deren Eltern. Da brauchen wir erstmal eine Halle. Wir hatten dieses Jahr die Situation, dass wir das an diesem ganz, ganz heißen Sonntag, Samstag, irgendwie bei 40 Grad, standen wir in Hamburg in der Halle und die Kinder haben das echt gut gemeistert. Die Eltern haben eine wahnsinnigen Betreuungsleistungen da gebracht. Genau, aber wir lagern eben diesen ersten Schritt an die Hallen vor Ort aus. Wir geben manchmal Empfehlungen, was für Art von Boule da geschraubt werden sollen. Könnten da auch, denke ich, auch noch mal viel mehr so Empfehlungen rausgeben. Und dann kommen am Ende ja die Athleten einfach nur zu uns und wir schauen rüber. Und das ist auch was, was wir ganz, ganz explizit als zentrales Sichtungswerkzeug auch nutzen.
Das klingt auf jeden Fall nach, in der Konzipierung nach ein bisschen Arbeit, aber hinten raus hört sich das für euch nach einer großen Arbeitserleichterung an, weil ihr könnt selber als Ehrenamtliche gar nicht leisten, in alle Bundesländer, in alle Hallen zu fahren und irgendwie euch da Kinder anzugucken, die dann an dem Tag vielleicht gar nicht da sind, weil Ferien, Urlaub, Mathearbeit vorbereiten, was weiß ich, Oma hat Geburtstag. Das hört sich nach einem ziemlich smarten Konzept an. Ist das auch der Grundstein eures Scouting-Konzepts oder kommt da jetzt noch on top was drauf im Nachgang zu
Ja,
eurem Sichtungsturnier?
das ist schon ein großer Teil. Die tatsächlichen Nominierungen ziehen wir nicht aus diesem Wettkampf. Dazu haben wir noch so einen Sichtungslehrgang, den wir machen. Auf der Basis der Ergebnisse da nominieren wir die Landeskader. Wir haben auch noch Kids Cups, wo wir natürlich auch mal gucken, wer ist da so gut vertreten. Aber grundsätzlich ist die Entscheidung über die Aufnahme in den Landeskader ist eben ein separater Sichtungslehrgang, auf dem dann bestenfalls auch natürlich die ganz fitten Leute zusammenkommen. Und das kam es dann aber auch schon vor, dass wir gesehen haben, Mensch, es gab doch diesen einen Jungen aus Bremen, wieso, der war beim Junior Jam so gut, wieso ist der jetzt noch nicht angemeldet? Und dann schreibt man mal die Leute aus Bremen an und sagt mal hier, kommt der noch oder was ist mit dem? Und dann kriegt man Hintergrundinformationen, warum der vielleicht noch nicht kommt oder sich noch anmelden wird oder so. Das, ja, ist
Aber
schon
dieser
ja.
Junior Jam ist dann für euch schon teilweise Grundlage für die Einladung zu den ersten Sichtungen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay. Das ergibt ja auch Sinn. Du hast jetzt gesagt, dieser Junior Jam ist für 8- bis 13-Jährige. Muss man so früh anfangen? Also ganz kurz wertfrei die Frage müssen. Ich frage nur im Hintergrund vielleicht, gibt es einfach gewisse also gewisse physische Dinge, die in dem Alter wichtig sind, oder er sagt einfach, wir müssen so früh anfangen, um in der Weltspitze was Gutes rauszukriegen.
Also, wir sehen auf jeden Fall insgesamt einen Trend dazu, dass wir viel früher mit dem Training anfangen müssen. Wir haben noch keine Zustände wie im Turnen, aber wenn man sich ganz ehrlich die Anforderungen anschaut, dann sind wir ja von dem, was gekonnt werden muss, schon eigentlich auch sehr nah am Turnen dran. Und ich bin gespannt, wie sich das Klettern so entwickeln wird. Ich glaube, wenn wir die Ressourcen an Trainerpersonal hätten, dann wäre es schon sehr sinnvoll, sehr früh, also ruhig bei den Achtjährigen, mit einer Art systematischen Training anzufangen. Nur was dann die Inhalte eines Trainings von Achtjährigen sind, das ist wieder was ganz anderes. Aber ich glaube schon, dass, nein, ich bin mir sehr sicher, dass wir mit einem systematischen Trainingsaufbau auch schon in dieser Altersklasse beginnen können, der natürlich ganz, ganz stark den Bedürfnissen der Kinder entsprechen muss. Aber ein ganz einfaches Beispiel ist, selbst bei Landeskadersichtungen haben wir Kinder, die keine präzise Fußtechnik haben, die also nicht sauber auf Tritten anstehen. Das hat häufig den Grund, dass in den Routen und Bouldern, die die Kinder in dem Alter klettern müssen, die Tritte so groß sind, dass den Kindern das quasi verziehen wird, wenn die eine unsaubere Technik haben. Für mich persönlich ist aber Fußtechnik etwas, das ist einfach ein Grundstein, den kann man ganz, ganz, ganz früh legen und den kann man auch nicht nur vermitteln, so du musst das jetzt machen, sondern du kannst über Übungen den Kindern zeigen, hey, es bringt dir voll viel, sauber auf Tritten zu stehen. Und das ist etwas, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, da Einfluss zu nehmen, dann würde ich total gerne, dass Kinder viel früher in gewissen Technikaspekten, unter anderem Fußtechnik, einfach sehr sauber arbeiten und verstehen, warum das wichtig ist, damit wir dann auf Landeskaderniveau keine Grundsatzdiskussionen mehr führen müssen. Und das wäre eben schon was, das ist so der eine Aspekt. Man muss auch sagen, das sehen wir jetzt gerade im Vergleich zu anderen Landesverbänden auch in Deutschland, dass wir über die Breite gesprochen, dass unsere Kinder physisch nicht so stark sind wie in anderen Landesverbänden, wo wir wissen, dass dort viel, viel früher schon angefangen wird mit Training, weil die einfach besser ausgestattet sind mit Trainingspersonal, weil es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gibt es einen Trainer, der Lehrer ist, der hat eine Trainingsgruppe, die der schon ganz früh anfangen kann, aber es an so einer Elite-Schule Sports ist. Und das haben wir in Niedersachsen und in Norddeutschland nicht. Und ja, da ist auf jeden Fall das Schlummernpotenzial.
Okay. Wenn ich älter bin als 8 bis 13, wie kann ich dann gesichtet werden?
Ja, also älter als 13, da wird es dann schon, da ist es dann schon, das ist schon wirklich spät. Also 14 vielleicht noch, aber eigentlich 15, 16-Jährige, die dann noch quereinsteigen, das haben wir so gut wie nicht. Da muss man auch schauen, was ist die Perspektive, die diese Jugendlichen haben. Ist eher unwahrscheinlich, dass die, oder sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die noch auf internationalem Niveau klettern werden. Und jetzt müssen wir unsere Rolle als Landesverband reflektieren. Unsere Aufgabe ist es, Athleten zu entwickeln für den Bundesverband. Und 15-, 16-Jährige, die dann quer einsteigen, fallen da durchs Raster. Die haben natürlich es auch verdient, gefördert zu werden. Aber das ist etwas, das müssen dann Hallen oder Sektionsstrukturen abbilden.
Okay, das finde ich spannend. Ich hätte nämlich irgendwie noch gedacht, dass gerade so durch die Nähe von den physischen Anforderungen, die du ja auch genannt hast im Turnen und vielleicht noch ein paar anderen Sportarten, dass es schon noch Quereinsteiger gibt, vielleicht aus Turnen und Co. Aber vielleicht gab es das auch vor 10 Jahren und du sagst, jetzt ist vorbei.
Ja, vor 10 Jahren gab es das definitiv noch. Da war es auch noch später möglich, einzusteigen. Wir müssen vielleicht auch disziplinbezogen ein bisschen unterscheiden. Beim Speed, glaube ich, ist es schon noch möglich, später einzusteigen. Beim Bouldern und beim Lead sind die technischen Anforderungen, das, was du an Zügen schon gemacht haben musst in deinem Leben, um da vorne mit dabei zu sein, die Anforderungen sind krass gestiegen und ja.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal über Breitensport, über euer Sportlermaterial, sage ich es mal, auch wenn das ein bisschen schwierig rüberkommen kann, in Norddeutschland gesprochen. Was könnt ihr denn als Landesverband machen, um beim Breitensport diesen zu entwickeln? Wir hatten ja auch schon die Problematik mit den Hallen angesprochen, aber ihr habt ja vielleicht ein paar Ideen.
Ja, also jetzt muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Ich bin ja Referent für Leistungssport. Und wo ist so die Grenze zwischen dem, was so mein Tätigkeitsbereich ist und ab wann ist es eigentlich Leistungssport? Man muss auch sagen, das ist eine Sache, die auch in der V-Struktur häufig missverstanden wird. Eine Teilnahme an einer norddeutschen Meisterschaft oder einer norddeutschen Jugendmeisterschaft hat erstmal nichts mit Leistungssport zu tun, sondern das ist einfach Wettkampfbetrieb und Sportbetrieb, ganz klassisch. Und das, also breitensportliches Wettkampfklettern, das ist etwas, das wir total gerne auch noch mehr befördern würden. Zum Beispiel so etwas wie Stadtmeisterschaften, niedrigschwellige Wettkämpfe. Das ist macht einfach super vielen Leuten Spaß. Für uns als Landesverband ist es aber eine Herausforderung, weil wir personell da nicht ausgestattet sind. Also wir haben vielleicht so als Hintergrund, wie dieser Verband aufgestellt ist, wir haben innerhalb des Verbandes eine Geschäftsführerin, die mit wenigen Stunden den ehrenamtlichen Vorstand unterstützt. Wir haben einen Leistungssportkoordinator, der uns unterstützt, gerade in den Themen so Zusammenarbeit mit Bundesverband, also DRV und Landessportbünden und Stiftungen. Und dann jetzt ein Landestrainer. Und alles andere passiert ehrenamtlich. Die komplette Organisation von Wettkämpfen passiert ehrenamtlich. Und da noch die Ressourcen zu haben, zu sagen, so jetzt gucken wir mal, schieben wir mal die Sektionen an, um Landesmeisterschaften Landesmeisterschaften, sage ich schon, um Stadtmeisterschaften auszurichten. Das ist was, ja, wofür wir einfach gerade keine Kapazitäten haben.
Das ist ja auch auf jeden Fall nachvollziehbar und gut so. Schön, dass du das nochmal so klar darstellst, dass auch logisch ist, habe ich am Anfang gesagt, du bist ja der Leistungssportreferent, ehrenamtlich, dass du jetzt nicht noch sagst, außer vielleicht in Hannover, wenn du irgendwo hier noch aktiv bist, dass du da hilfst, aber dass du nicht sagst, dass ich jetzt in Schleswig-Holstein noch irgendwie in Hallen sage, ihr müsst aber auch mal ein bisschen was für die Stadt entwickeln, also Städtemeisterschaft machen, damit ich mehr Sportler kriege, sehe ich natürlich total, dass das schwierig ist. Du hast aber nochmal das Thema Trainer angesprochen und da habt ihr ja auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden, gehe ich mal von aus. Ich habe bei euch eine Grafik gefunden, dass ihr aktuell auf einem Allzeithoch seid, was Trainer angeht im Klettern für die Disziplinen, die wir ja besprochen haben, also Bouldern, Lead und Speed. Wie ist das bei euch organisiert mit der Traineraus- und Fortbildung?
Ja, das ist auch sehr interessant. Also für alle Leute, die aus anderen Sportarten kommen und sich da ein bisschen auskennen werden, wahrscheinlich gleich die Haare raufen. Der Deutsche Alpenverein hat die absolute Hoheit über Trainer aus- und Fortbildung. Das heißt, was es bei uns nicht gibt, sind Trainerfortbildungen, selbst C-Trainer, die lokal, regional auf Landesverbandsebene stattfinden. In der Regel werden alle Lehrgänge durch den Bundesverband organisiert. Dasselbe geht auch für Fortbildung. In anderen Sportarten gibt es ja sowas wie, man nimmt an einer Lehrgangsmaßnahme teil und sammelt dann Fortbildungsstunden. Das gibt es beim Klettern auch noch nicht so richtig. Und tatsächlich ist es so ein bisschen eines unserer politischen Bestrebungen, dass es dort Lockerungen gibt, dass wir Dinge ermöglichen wie Hospitation. Da versuchen wir immer wieder Lobbyarbeit auf Bundesebene zu machen und das fortzuentwickeln. Das, was wir aber machen können als Verband, ist Lehrgangsmaßnahmen, also Trainerausbildung hier lokal zu organisieren, indem wir uns mit dem Bundesverband absprechen und Ausbilder hierher holen und lokal Lehrgänge organisieren. Das haben wir im letzten Jahr zum Beispiel hier tatsächlich konkret in Hannover gemacht. Wir werden es nächstes Jahr in Kiel tun, wo dann wir als Verband das Ganze organisieren und dann natürlich unsere Athleten oder unsere Stützpunkte erstmal anschreiben, dann fragen, habt ihr jemanden, der da noch teilnehmen will? Und dann lernen sich eben auch bei den Lehrgangsmaßnahmen schon auch Trainer aus Norddeutschland besser kennen. Und das ist was wir jetzt nächstes Jahr, da machen wir das dritte Mal und das zumindest in Hannover, im Alpine Club Hannover dafür gesorgt hat, dass wir hier eine sehr hohe Trainerdichte haben und wir auch eigentlich in den letzten Jahren alle Trainer, die eine Trainer C Leistungssportausbildung machen wollten, auch mit einem Angebot versorgen konnten.
Also, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, wenn ich Pech habe und ich gerade den Zyklus verpasst habe, dass in Norddeutschland ihr was organisiert habt, dann muss ich nach wo auch immer die nächste DRV-Trainerausbildung ist, hinfahren, mit Zug, Auto, wie auch immer, nach München oder sonst wo.
Ja, also ich habe meine Trainerausbildung, meine Trainer-C-Ausbildung 2010 in Scheidegg im Allgäu gemacht. Und damals war das alles noch deutlich bayernzentrierter oder Süddeutschland zentrierter und genau, in der Regel, es gibt in NRW viele Ausbildungslehrgänge oder auch in Darmstadt, da fährt man dann eher mal hin.
Gut, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass für den einen oder anderen Norddeutschen das dann schon ein Hindernis ist, zu sagen, ich fahre doch nicht von Flensburg bis bis ins Allgäu für eine Trainer-C-Lizenz-Fortbildung, die ich auch ehrenamtlicher irgendwie mache. Wie wichtig ist für euch, dass ihr hier im Landesverband überall ausgebildete C-Leistungssporttrainer oder überall, das ist schwierig, aber viele Leistungssportklettertrainer installieren könnt?
Das ist für uns sehr wichtig. Das eine ist natürlich, dass man im Sportsystem gedacht Lizenzanforderungen erfüllt. Was wir aber auch ganz deutlich sehen, ist, wenn ein Trainer erstmal einmal als Trainer aktiv war und Lizenz hat, dann wird diese Person auch immer wieder zurückkommen in dieses System. Das haben wir immer wieder schon gesehen. Manche haben dann irgendwie eine Pause, weil sie Familie haben, aber ab einem gewissen Zeitpunkt tauchen die Leute wieder auf. Und wir schaffen es, Leute langfristig an die Sektionen zu binden. Das ist das eine, was ganz, ganz positiv ist. Und dieses Investment in einen Trainer, das macht sich auch immer schon kurzfristig bezahlt. Also auch wenn wir jemanden haben, der vielleicht nur ein Jahr sich dann lokal engagiert und dann wegzieht, genauso gibt es Bewegungen, dass andere Trainer nach Hannover ziehen und nach Braunschweig ziehen, nach Bremen, und man dann davon auch ein Stück weit profitiert. Und ich appelliere auf jeden Fall an die Sektion, großzügig zu sein mit der Ausbildung von Trainern, und habe die Hoffnung, dass das auch weiterhin so bleibt, dass wir einen hohen Stand an Trainer C, Trainer B noch besser hier im Norden haben.
Der hohe Stand, den ihr aktuell habt, ist der darauf zurückzuführen, dass ihr euch so bemüht habt, Ausbildungen nach Norddeutschland zu holen? Oder hängt das auch damit zusammen, dass es halt olympisch geworden ist, es mehr gefördert wird, man dadurch vielleicht auch mehr auf der Landkarte auftaucht bei Menschen?
Ich glaube schon, dass ein Aspekt auf jeden Fall war, dass wir Lehrgänge in Norddeutschland durchgeführt haben und dass wir auch Werbung gemacht haben dafür, hey Leute, also Sektionsvorsitzende, bildet mal eure Leute aus. Und man muss sich das auch so vorstellen, wenn man jetzt eine Sektion haben wie, sagen wir mal, Osnabrück, die vor 10 Jahren keinerlei Berührungen zum Wettkampfsport hatten, da dann zu sagen, Mensch, hier ist ein Trainer, der macht schon einen guten Job, bildet ihn noch mal aus. Manchmal ist es so, es gibt Trainer, die kennen wir schon seit Jahren, und du gehst zum Vereinsvorstand und sagst, hier, es gibt diese Person, und die kennen den gar nicht, die haben davon noch nie gehört. Das ist eben auch was durch diese kommerziellen Parallelstrukturen es einfach gibt. Es gibt da in den kommerziellen Hallen Trainer, die sind aktiv, die sind irgendwie so Karteileiche im DAV, und dann kommt so eine Person und sagt plötzlich, ja, und jetzt gib mir doch mal bitte ein paar 100 € für meine Trainerausbildung. Und dann ist es unsere Aufgabe, im Referat Leistungssport auf die Vorsitzenden zuzugehen und sagen, pass mal auf, ihr habt hier eigentlich einen Rohdiamanten, lasst ihn mal schleifen, das wird total super. Und das ist eben auch eine schöne Arbeit, die wir machen können, so dieses Vermitteln und letztendlich Lobbyarbeit da zu betreiben.
Ja, okay, aber das ist, da wäre ich auch nochmal drauf zu sprechen gekommen mit dieser Doppelstruktur kommerzieller Anbieter, DAV, Sektion und wer nutzt am Ende die Lizenz, wenn die nicht alle Kadertraining machen? Das wäre auch noch eine Frage gewesen, die hast du jetzt natürlich schon wunderbar beantwortet. Am Ende bin ich, glaube ich, bei dir. Es bringt immer was, wenn jemand einen Trainerschein hat. Auch wenn er das schon seit 10 Jahren macht und auch schon gut macht, man kriegt immer neue Impulse, man lernt immer noch was Neues oder frischt was auf oder man lernt halt wen kennen. So, das hast du ja auch schon genannt, dass man überhaupt die Trainer auch untereinander vernetzt oder sie sich selber vernetzen. Kommen wir so ein bisschen zur Richtung Abschluss. Ich habe noch mal eine Frage, die ist so ein bisschen mehr aus meinen Gedanken komplett entsprungen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Corona-Pandemie für euch, wie für alle Vereine, für alle Menschen eine riesen Herausforderung war. Möchte aber wissen, ob ihr gemerkt habt, ob sich da was verändert hat, ob es mehr Menschen gibt, die klettern gegangen sind, jetzt unabhängig, ob in der Halle, die hat ja wahrscheinlich zu, oder wurde sehr, sehr reglementiert, oder am Fels, weil ja Klettern an sich kann man ja zu zweit, alleine, wie auch immer machen, das ist ja wahrscheinlich weiterhin gegangen. Und ob der allgemeine, ich nenne es jetzt mal Boom von Outdoor-Aktivitäten, sich auch niederschlägt bei euch im Klettern.
Ja, also wenn man sich das Mitgliederwachstum im Deutschen Alpenverein generell anschaut, da ist die Wachstumsrate bei 5%, wenn ich das richtig weiß, also pro Jahr über einen längeren Zeitraum. Definitiv profitiert der Deutsche Alpenverein massiv durch diesen Outdoor-Trend. Das muss man einfach sich auch nochmal, also wenn ich das jetzt mit anderen Sportarten vergleiche, wir haben kein Nachwuchsproblem. Und während Corona war die besondere Situation, dass halt schon viele Leute eben nicht mehr in die Hallen gehen konnten und dass es in einzelnen Klettergebieten schon ganz klare Auswirkungen gab von Überlastung der Natur. Interessant war es jetzt zu sehen, was es jetzt so 5-6 Jahre später, es hat sich eigentlich alles wieder ziemlich eingependelt. Also auch die Anzahl an Kletterern, die draußen unterwegs sind, Kletterinnen, das ist nicht mehr geworden. Es ist wieder, ja, quasi vor Corona-Niveau. Das hat sich zum Glück auch in manchen Regionen wirklich beruhigt.
Okay, aber du sagst, da die Auswirkung, dass man felsklettern konnte und danach kommt man in die Halle, da sagst du, das kann man nicht irgendwie festhalten, aber der allgemeine Outdoor-Trend, der hat auch für euch als Boulder-Speed- und Lead-Kletterer, da kommt einfach was bei rum.
Ja, ich Ich bin gespannt, wie sich jetzt dann so vielleicht die nächsten Olympischen Spiele, da hat man ja eine gewisse Etablierung, jetzt auch, ne, sowas wie die Finals in Hannover. Ich bin gespannt, wie nächste Woche dann in den Alpvereinssektionen hier in Hannover, vielleicht um Braunschweig, ob dann da die Telefone heiß laufen, weil alle plötzlich Speedklettern wollen. Das ist spannend. Also anderen Sportarten kennt man das ja, ne? Wie Handball-Weltmeisterschaft wird gewonnen und dann plötzlich steigen die Anmeldezahlen beim Handball oder beim Basketball irgendwie auch. Das würde ich sagen, haben wir so noch nicht feststellen können, was aber einfach auch daran liegt, dass es halt von diesem allgemeinen Trend vielleicht auch ein bisschen kaschiert wird.
Ja, okay. Jetzt hast du schon angesprochen, Hannover, da nehmen wir jetzt ja auch gerade auf. Klar, du bist für den ganzen Norden zuständig, aber jetzt fokussieren wir uns mal kurz auf Hannover durch die Finals. Da wird ja nur Speed geklettert. Wie seht ihr das als Landesverband, du als Hannoveraner? Und was erhofft ihr euch vielleicht auch ein bisschen von den Finals? Und vielleicht habt ihr auch eigene Eisen im Feuer.
Ja, also für mich persönlich ist es etwas, wo ich, ja, ich will nicht sagen, von träume schon lange, aber so dieses Bild von, wir haben einen Kletterwettkampf mitten in der Stadt, das ist etwas, das beschäftigt mich schon ganz lange. Wir hatten 2015 und 16 hier in Hannover deutsche Boulder Cups im Rahmen, oder war auf dem Messegelände. Und damals war dann auch die Idee, könnte man nicht mal einen deutschen Boulder Cup am Ufer des Maschsees machen und so dieses Bild oder auf dem Opernplatz, das würde ja alles gehen, weil es gibt mobile Wände, genauso wie es mobile Speedwände gibt, gibt es das auch fürs Bouldern. Und als ich das gehört habe, dass die Wand auf dem Opernplatz steht, war ich schon sehr begeistert. Ich habe mich sogar tatsächlich als Helfer eingetragen und werde die Ruten putzen jetzt die nächsten Tage, weil ich mir das auch nicht entgehen lassen wollte, mal sagen zu können, ich habe hier mal auf dem Opernplatz geklettert. Für den Landesverband, wir hatten da erstmal gar nicht so viel mit zu tun, weil die Orga ja natürlich über den Spitzenfachverband läuft. Es ist schön, dass wir unseren Sport, unsere, ja, ein Teil unserer Disziplin präsentieren können. Und ich hoffe, dass wir auch neben dem Wettkampf auch viele Gespräche noch vielleicht führen können mit Leuten, die dort vor Ort sind, zuschauen, Fragen haben und dass man einfach sah, so ein bisschen, ja, Werbung noch mal extra für den Sport machen kann. Wir haben derzeit, ja, hatte ich ja schon gesagt, ne, wir haben den einen Athleten, Felix Michael, der jetzt gerade bei der Jugendweltmeisterschaft Achter geworden ist, der wird teilnehmen morgen am Freitag im Mixed Relay. Das ist ein Teamwettkampf, wo eine Frau und ein Mann zusammenklettern und dann die Zeit addiert wird. Und genau, da haben wir auf jeden Fall mit Felix und mit der Lea Vogt, die sind, kommen beide aus Braunschweig, bilden quasi so eine kleine Trainingsgruppe, die werden dort zusammen starten. Und das andere, das ist dann auch ganz schön, der Torben Periblom, der Siebter bei der Boulder-Weltmeisterschaft geworden ist, der ist eigentlich auch ein alter Speedhase, war Jugendvize-Weltmeister ja, auch schon ein paar Jahre her, aber der hat dann schon auch immer wieder Bock, da mal beim Speed zu starten und hat sich auch angemeldet und wird auch beim Team Relay mit einer Athletin aus Hamburg starten und auch bei der Einzelmeisterschaft. Ich denke, bei allen geht es nicht ums Podest, aber ich denke schon, dass wir da gute Platzierungen und Finalteilnahmen auf jeden Fall aus Niedersachsen sehen werden.
Ja, das ist doch schön zu hören, dass man nicht nur in Niedersachsen das durchführt, sondern auch niedersächsische Sportler und Sportlerinnen direkt dabei sind. Und du hast ja schon gesagt, Konkurrenz vielleicht viel gesagt, aber auf jeden Fall Freude machen werden. Felix, jetzt möchte ich dir nochmal die Möglichkeit geben, falls ich irgendwas nicht angesprochen habe, vergessen habe oder falls du vielleicht nur irgendwas mitteilen möchtest, jetzt als Referent des Landesverbandes oder als passionierter Kletterer, möchte ich dir die Bühne geben, dass du das gerne noch tun kannst.
Ja, also das, was ich gerne noch mal so mitgeben will und eine Stärke, die wir bei uns im Norden haben, ist eben diese gute, konstruktive Zusammenarbeit, nicht nur mit Kletterhallen zu pflegen, nicht nur mit dem DAV als Bundesverband zu pflegen oder mit den Landessportbunden, sondern eben auch mit euch jetzt als Stiftung, dass man da immer wieder im Austausch bleibt und guckt, was sind die Interessen der einzelnen AkteurInnen und da sind wir natürlich sehr dankbar, wenn unsere Förderungen durch euch auch immer wieder möglich werden und auch in sehr unkomplizierten, auf unkomplizierten Wege. Und das, was mir persönlich wichtig ist, eben, dass man, wenn man jetzt sich anschaut, wie viel Gegeneinander es so in der Gesellschaft gibt, dass die großen Erfolge man insgesamt doch eigentlich nur dann schafft, wenn man kooperiert und ja, aufeinander achtet und schaut, was sind die Bedürfnisse, die Interessen der anderen und wie können wir so zusammenfinden, dass wir am Ende den Sport oder vielleicht auch insgesamt die Gesellschaft voranbringen. Und das ist doch das, was ja sich in der jahrelangen Arbeit, die wir da jetzt schon machen, doch eigentlich immer wieder bewiesen hat.
Das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank, Felix, für das Gespräch. Fand ich sehr schön und aufschlussreich. Und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Und jetzt kommt das, was ihr immer kennt. Gerne den Podcast liken, gerne teilen mit dem oder die passionierten Kletterern oder auch Leute, die das vielleicht erst kennenlernen sollen oder noch gar nichts mit Klettern am Hut haben. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bewegen, integrieren, fördern.